Soll euch alle ganz herzlich grüßen von meiner Frau. Sie ist heute nicht mitgekommen, weil ich heute noch weiterfahre nach Sinsheim, also bei Heidelberg. Bevor ich anfange, ich werde hier gleich einen Zettel liegen lassen. Wenn jemand von euch unseren Rundbrief möchte, der darf sich hier gerne eintragen. Hier steht auch ein Paragraph drauf wegen der Datenschutzverordnung. Könnt ihr euch gerne durchlesen, damit ihr wisst, dass auch andere Leute, die sich hier eintragen, gleichzeitig eure Daten lesen werden. Gut, das Thema für heute ist, wer oder was bestimmt meine Freiheit als Christ? Als ich Christ wurde damals, ich war ja 22 Jahre alt, da hatte ich ziemlich viele Freiheiten mir herausgenommen, die aber nicht immer für andere Geschwister gut waren, die das nicht immer so gesehen haben wie ich. Da gibt es zum Beispiel jetzt, um mal ein Beispiel anzufangen, nehmen wir mal an, wir hätten hier in der Gemeinde ein Ehepaar, die hätten sehr viele Piercings. Etwas, was heute ja schon zum Teil normal ist, ja. Aber sagen wir mal, die sind gläubig, haben ein Herz für Jesus, möchten viele Menschen für Jesus erreichen. Und es gibt einige Gemeindemitglieder, die regen sich darüber auf, denen das nicht passt. Die gehen dann zum Pastor oder zum Gemeindeleiter und sagen, ihr müsst eigentlich mal mit diesem Ehepaar reden. Das ist für uns ein Anstoß, dass die so rumlaufen. Die Gemeindeleiter reden auch mit diesem Ehepaar. Und das Ergebnis ist dann, dass dieses Ehepaar sagt, wir sind Feuer und Flamme für Jesus. Wir erreichen Menschen für Jesus. Es gibt viele andere hier in der Gemeinde. Die sitzen jeden Sonntag hier fein angezogen, tadellos, aber sie wärmen nur den Sitz. Letztendlich ist es doch wohl wichtiger, dass mein Herz für Jesus schlägt und nicht mein Äußeres. Welchen Rat würdest du geben? Wenn du jetzt, du wärst nicht der Gemeindeleiter oder so, sondern einfach eine normale Person, die mit dieser Person redet, was wäre dein Rat an solche Menschen, die vielleicht sehr viele Piercings haben? Oder was wäre auch dein Rat an den anderen? An die anderen, die sich darüber aufreden, die meinen, dass das daneben ist. Was würdest du raten? Sowohl der einen Person als auch der anderen. Es gibt dazu eine Antwort in der Bibel, aber nicht direkt, sondern nur indirekt. Und zwar, nehmen wir mal an, der Apostel Paulus wäre auch dabei. Und der wird dann dazu kommen, wenn du mit dieser Person sprichst und sagst, ich habe darüber mal einen Text geschrieben. Und zwar steht dieser Text im 1. Korintherbrief, Kapitel 8 bis 10. Da geht es nicht um Piercing oder sowas oder irgendwas anderes, sondern es geht um ein völlig anderes Thema. Aber das Prinzip, das ich dort erkläre, sagt Paulus, das passt auch für eure heutige Situation. Und diesen Text möchte ich zunächst einmal mit euch lesen und dann kurz erklären, was Paulus damals damit meinte im 1. Jahrhundert und dann, wie wir das für uns im 21. Jahrhundert anwenden können. 1. Korinther Kapitel 8, die Verse 1 bis 4. Nun zur Frage des Opferfleisches. Wir wissen ja, dass wir alle Erkenntnis besitzen. Die Erkenntnis, hier in Bezug auf das Opferfleisch, bläht auf, im Fall der Korinther. Die Liebe aber baut auf. Wer meint, etwas erkannt zu haben, hat noch nicht erkannt, was Erkenntnis heißt. Wer aber Gott liebt, der ist von ihm erkannt worden. Nun zur Frage, ob man Opferfleisch essen darf. Wir wissen ja, dass es in der Welt keine fremden Götter gibt und kein anderer Gott ist außer dem einen. Auch wenn da vieles ist, was Gott genannt wird, sei es im Himmel oder sei es auf der Erde, es gibt ja viele Götter und viele Herren, werde ich gleich noch erklären, in den verschiedenen Tempeln in Korinth gab es viele verschiedene Götzen und Götter. So gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem er alles ist und wir auf ihn hin, und einen Herrn Jesus Christus, durch den alles ist und wir durch ihn. Doch nicht in allen ist die Erkenntnis, diese Erkenntnis, dass es nur einen Gott gibt. Einige Geschwister in der Gemeinde in Korinth, in Klammern, sind bis jetzt noch so an ihre Götter gewöhnt, dass sie jenes Fleisch als Opferfleisch essen und ihr Gewissen wird, weil es schwach ist, befleckt bzw. verunreinigt. Speisen haben nichts damit zu tun, wie wir vor Gott dastehen. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Gebt aber Acht, dass diese eure Freiheit, also das Essen von Götzenopferfleisch, dass es keinen Unterschied macht, dass diese Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß werde. Denn wenn einer dich mit deiner Erkenntnis, nämlich dass es nur einen Gott gibt und dass das Essen keinen Unterschied macht, wenn einer dich mit dieser Erkenntnis in einem der vielen Tempel zu Tische liegen sieht, wird dann nicht sein Gewissen, wenn er schwach ist, ermuntert, von dem Opferfleisch zu essen? Ja, der Schwache wird durch deine Erkenntnis zugrunde gerichtet, der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr so an eure Brüder schuldig werdet, also auf deine Erkenntnis beharrend, und ihr Gewissen, das doch schwach ist, belastet, dann macht ihr euch an Christus schuldig, beziehungsweise dann sündigt ihr gegen Christus. Darum, das ist jetzt die Schlussfolgerung, werde ich, wenn eine Speise meinem Bruder zu Fall bringt, in aller Ewigkeit kein Fleisch essen, um meinen Bruder nicht zu Fall zu bringen. Wie könnte man diesen Text kurz zusammenfassen, Textanalyse? Was ist die Hauptaussage dieses Textes? Wer will sich mal trauen? Ein Satz. Was sagt ungefähr der Text? Oder ein Punkt, worum geht's? Es geht um Rücksicht nehmen, genau. Und Paulus sagt ungefähr, meine Erkenntnis oder meine theologische Überzeugung ordnet sich der Überzeugung der schwächeren Geschwister unter. Das ist für Paulus christliche Nächstenliebe. Also er sagt ihnen, das Ausleben meiner theologischen Überzeugung, in diesem Fall, dass ich dieses Fleisch essen kann, das hängt davon ab oder hängt von der fehlenden Erkenntnis der schwächeren Geschwister ab. Die Frage, ob ich irgendwas umsetze, was theologisch richtig ist, hängt davon ab, was macht das mit dem anderen Bruder? Ist es für ihn nützlich, dienlich, fördernd oder schadet es ihm? Also der Punkt ist nicht hier, ist das theologisch richtig oder falsch? Der Punkt ist, ist es dienlich, ist es fördernd für den anderen? Was Jesus ja auch sagte, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also es geht hier um Nächstenliebe. Ich möchte euch das mit einigen Versen kurz zeigen, dass ich meine, dass in diesem Text darum geht. Paulus sagt in Kapitel 8, Vers 9, gebt aber Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß werde. Also das Kriterium ist der andere, der Schwache in diesem Fall. Das Kriterium ist nicht meine persönliche, korrekte Überzeugung. Vers 13, Kapitel 8, Vers 13, darum werde ich, wenn eine Speise meinem Bruder zu Fall bringt, in aller Ewigkeit kein Fleisch essen, um meinen Bruder nicht zu Fall zu bringen. Kapitel 10, 24, niemand suche das Seine, sondern jeder das des Anderen. Also das Kriterium ist wiederum der Andere. Kriterium ist das, was dem Anderen dient und nicht meine persönliche Überzeugung. Kapitel 8, Kapitel 9 und Kapitel 10 gehören zusammen. In diesen drei Kapiteln geht es um das Essen oder Nicht-Essen dieses Fleisches, das den Götzen geopfert wurde. Deshalb springe ich jetzt mal zu Kapitel 10. In Kapitel 10, 31 heißt es, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut. Tut alles zur Ehre Gottes. Wie soll man das zur Ehre Gottes tun? Gebt niemandem Anstoß. Weder Juden, noch Griechen, noch der Gemeinde Gottes. Wie auch ich in allen Dingen allen zu gefallen suche und dabei nicht meinen Vorteil, sondern den Vorteil möglichst vieler suche, um sie zu retten. Also wiederum das Kriterium ist wieder der andere Bruder, dass ich für den anderen kein Anstoß bin und ihn gewinne. Und das Kriterium ist nicht, ob ich das Recht habe, etwas zu tun oder nicht, sondern das Kriterium ist, dient das dem anderen? Das ist überhaupt auch in Kapitel 12 bis 14 das Kriterium im Umgang mit den Gaben. Dient mein Umgang mit den Gaben den anderen in der Gemeinde? Ich denke, man könnte es so zusammenfassen. Ach, die Verse fehlen mir noch. Kapitel 9. Ich hatte ja gesagt, 8, 9 und 10 hören zusammen. Kapitel 9 sagt das auch nochmal. Sagt Paulus, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Wiederum das Kriterium, es geht darum, andere zu gewinnen. Ich habe das versucht zusammenzufassen. Also das Kriterium, was bestimmt meine Freiheit als Christ? Jetzt kommt's. Was bestimmt meine Freiheit als Christ? Das festzulegen hängt davon ab, ob das, was ich tue, für den anderen dienlich und fördernd ist. Also das Kriterium von meiner Freiheit als Christ, das, was ich tue oder lasse, hängt davon ab, ob das für den anderen, nicht für mich selber, für den anderen dienlich oder förderlich ist. Und es hängt nicht davon ab, so wie wir das oft denken, oder so wie ich das oft gedacht habe damals und auch heute noch manchmal, ob ich theologisch recht habe. Das wird vorausgesetzt. Das, was du tust, ist theologisch korrekt. Aber das heißt nicht automatisch, dass es immer für den anderen zum Besten ist. Also meine theologische Überzeugung, ob ich das umsetze oder nicht, hängt davon ab, dient das der Gemeinde? Dient das den anderen Geschwistern in der Gemeinde oder ist das für sie ein Hindernis? Bringt es sie zu Fall? Also für Paulus ist die Gemeinschaft oder das Miteinander in der Gemeinde wichtiger als die persönliche Überzeugung. Also das gemeinsame Miteinander in der Gemeinde, das Dienen in der Gemeinde, damit die Gemeinde wächst, ist wichtiger als meine persönliche Überzeugung. Kann man das soweit nachvollziehen bis hier? Was der Text bis hierher sagt? Wenn keiner Nein sagt, dann nehme ich an, dass er Ja meint. Okay. Gehen wir mal weiter. Kurzer Hintergrund von damals, die Gemeinde in Korinth. Es war die einzige Gemeinde, die es in Korinth gab. Es gab in Korinth 26 Götzenopfertempel. Da wurden verschiedene Götter angebetet, griechische Götter. Und in diesen Tempeln, in der Gemeinde in Korinth, das wollte ich euch eigentlich jetzt hier zeigen, das wäre gut, wenn man das sehen könnte. Da gab es verschiedene Tempel, also in Korinth. Jetzt kommt's. Erst einmal, wenn wir den Marktplatz nehmen in Korinth, gab es hier eine Empore. Da kam der römische Konsul einmal in der Woche, einmal im Monat oder so. Kannst du vielleicht da oben mal weiterschalten? Dass die nächsten Bilder kommen, genau. Danke. Um dort verschiedene Sachen zu richten. Das ist Kapitel 6 im 1. Korintherbrief, wo die Geschwister gegeneinander vor Gericht ziehen. Das war öffentlich auf dem Marktplatz. Alles von Geschäften umgeben, so offene Geschäfte. Jeder bekam mit, was hier ablief. Und in dem Kontext sagt Paulus, wenn ein Bruder gegeneinander vor Gericht zieht, ist das eine Schande, weil das hier öffentlich war. Dann gab's hier den großen Tempel vom Gott Apollo. Und dazu gab's dann auch verschiedene Tische hier in diesem Bereich. An diesen Tischen, also hier wurde Fleisch geopfert, Getreide und auch Gemüse. Verschiedene Sachen wurden dort den Göttern geopfert. Was übrig blieb, wurde hier in der Gemeinschaft mit diesem Götzen und mit anderen Gottesanbetern, also Götzenanbetern, gegessen. Und der Rest wurde hier verkauft. Entweder, wenn es Fleisch war, beim Metzger, wenn es Gemüse ist, beim Gemüsehändler und so weiter. Und Paulus, also darüber redet Paulus in Kapitel 10, 25. Und über diesen Bereich hier, was ich jetzt, das ist Kapitel 8, was wir jetzt gerade lesen, das ist der Kontext hier. Hier seine theologische Überzeugung umzusetzen, wenn ein anderer dich hier sitzen sieht, sagt er, an Tische mit anderen Götzendienern und dort das Fleisch zu essen, dann wird der schwache Bruder verführt und kommt dadurch zu Fall. Und da ist das Kriterium, dann sollst du darauf verzichten, sagt Paulus, damit der schwache Bruder nicht zu Fall kommt. Wir werden gleich noch sehen in Kapitel 10, dieses Fleisch ist kein Problem, wenn man das isst, zu Hause. Wenn man es hier isst, sagt Paulus, ist es verboten, weil es den anderen Bruder zu Fall bringt. Also ein kurzer Durchgang durch den Text. Kapitel 1, Vers 1. Da werden Liebe und Erkenntnis gegenübergestellt, als ob es ein Gegensatz wäre. Und in Korinth war das ein Gegensatz. Normalerweise sind Liebe und Erkenntnis keine Gegensätze. Wenn jemand etwas vom Wort Gottes erkennt, setzt er es normalerweise in Liebe um. Aber Paulus sagt ihnen hier, nun zur Frage des Opferfleisches. Wir wissen ja, dass wir alle Erkenntnis besitzen. Hier geht es um die Erkenntnis, dass das Fleisch bedenkenlos gegessen werden kann. Aber im Fall der Korinther, sagt er, bläht diese Erkenntnis auf, weil ihr es lieblos umsetzt. Die Liebe aber baut auf. So sollte es eigentlich sein, so ist es aber bei euch nicht. Also ihr beharrt auf eure Erkenntnis, ihr nehmt keine Rücksicht auf den schwächeren Bruder und setzt eure Erkenntnis einfach so lieblos um. Also es war im Fall der Korinther ein Gegensatz. Man handelt mit der korrekten Erkenntnis, aber ohne Liebe. Und das ist auch für uns heute als Gemeinde genauso gültig. Wir können korrekte Erkenntnisse haben und sie lieblos umsetzen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und da sagt Paulus, wichtiger ist der andere, wichtiger ist es, den anderen zu gewinnen, als dass du deine theologische Erkenntnis auf Pochen umsetzen willst. Also Paulus sagt, meine Freiheit als Christ wird bestimmt durch die fehlende Freiheit des anderen. Also Freiheit heißt eigentlich, das ist eigentlich wirkliche Freiheit, wenn ich die Freiheit habe, freiwillig zu verzichten. Ich weiß, ich kann das machen, aber ich tue es nicht, um dem anderen kein Anstoß zu sein. Das ist Freiheit als Christ. Vers 4. Nun zur Frage, ob man Opferfleisch essen darf. Wir wissen ja, dass es in der Welt keine fremden Götter gibt und dass kein anderer Gott ist außer dem einen. Also er gibt den Korinthern recht und sagt, ihr habt recht. Es gibt nur einen Gott. Die Götter, die da verehrt werden, die Götzen, die gibt es eigentlich gar nicht wirklich. Wir wissen, dass es Dämonen gibt, dass es dämonische Mächte gibt, aber es gibt eigentlich nur einen Gott. Und da habt ihr recht, wenn man dieses Fleisch den Götzen opfert, bleibt das Fleisch Fleisch. Das kann man essen. Das sagt auch in Kapitel 10 gleich noch. Vers 5. Auch wenn da vieles ist, was Gott genannt wird in Korinth, 26 Götzentempel, ne? Sei es im Himmel oder sei es auf der Erde, es gibt ja viele Götter und viele Herren, so gibt es für uns, das sind jetzt die Korinther, die gläubig geworden sind, die an Jesus glauben, für uns, sagt er, gibt es doch nur einen Gott, den Vater, von dem er alles ist und wir auf ihn hin. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles ist und wir durch ihn hin. Also er sagt ihnen hier, für uns, die wir an Jesus glauben, ist es völlig klar, es gibt nur einen Gott, unseren Vater, und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus. Und das Fleisch, das den Götzen geopfert wird, bleibt Fleisch. Aber, sagt er dann in Vers 7, diese Erkenntnis haben noch nicht alle, die jahrelang dort mit den Freunden sich getroffen haben, in diesen Götzentempeln, dort gemeinsam mit ihnen die Götter angebetet haben. Für die haben diese Götzen immer noch eine gewisse Kraft und Auswirkung. Vers 7 sagt er, doch nicht in allen ist die Erkenntnis. Nicht in allen, damit meint er nicht in allen unter den Geschwistern in Korinth. Nicht alle von denen, die gläubig geworden sind, an Jesus Christus glauben, haben diese Erkenntnis, dass es nur einen Gott gibt und dass ein Götze keinen Einfluss auf das geopferte Fleisch hat. Einige von diesen Christen sind bis jetzt noch so an ihre Götter gewöhnt, dass sie jenes Fleisch als Opferfleisch essen und ihr Gewissen wird, weil es schwach ist, befleckt oder verunreinigt. Speise macht uns nicht angenehm vor Gott. Und dann sagt er es, weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, mehr wert oder besser. Also das Essen macht keinen Unterschied. Und gerade deshalb, weil es keinen Unterschied macht, sagt Paulus, habe ich die Freiheit, darauf zu verzichten, wenn es für den anderen ein Anstoß ist. Vers 9. Gebt aber Acht, dass diese eure Freiheit in Bezug auf das Essen dieses Götzenopferfleisches den Schwachen nicht zum Anstoß werde. Also dein Wissen soll für den schwächeren Bruder kein Anstoß sein, soll nicht zu Fall bringen. Vers 10. Denn wenn einer dich mit deiner Erkenntnis in einem der vielen Tempel zu Tische liegen sieht. Also jetzt sagt er es nochmal klar, es geht um den Ort, wo das gegessen wird. In diesem Tempel, wo der andere auch vorher den Götzen geopfert hat, als er noch kein Christ war, wenn er dich da sitzen sieht, wird dann nicht sein Gewissen, wenn er schwach ist, der noch nicht so weit ist wie du, ermuntert oder verleitet, auch vom Opferfleisch zu essen. Vers 11, ja, der Schwache wird durch deine Erkenntnis, die theologisch korrekt ist, aber am falschen Ort umgesetzt wurde, zugrunde gerichtet. Der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Also die Korinther handelten so, dass es ihnen egal war. Hauptsache, ich setze meine Erkenntnis um und wenn dadurch ein anderer Bruder zugrunde gerichtet wird, ist mir das egal. Meine theologische Erkenntnis ist richtig und ich kann das umsetzen. Und Paulus sagt dir, nein, kannst du nicht umsetzen. Du kannst das nur dann umsetzen, wenn es für den anderen dienend oder fördernd ist. Vers 12. Wenn ihr so an eure Brüder schuldig werdet, wenn ihr am unangebrachten Ort die Erkenntnis umsetzt und einen Bruder dadurch verleitet, das Gleiche zu tun, und ihr Gewissen, das doch schwach ist, belastet, dann macht ihr euch an Christus schuldig. Dann sündigt ihr gegen Christus. Also er sagt dir, die korrekte Theologie, angewandt ohne Liebe zum Nächsten oder an einem falschen Ort, obwohl sie korrekt ist, wird zur Sünde. Auch wenn es inhaltlich theologisch korrekt ist, sagt er hier, weil du nicht aus Liebe zum Nächsten handelst, ist das, was du tust, für den anderen ein Anstoß und es wird zur Sünde. Vers 13, darum werde ich, wenn eine Speise meinen Bruder zu Fall bringt, in aller Ewigkeit kein Fleisch essen, um meinen Bruder nicht zu Fall zu bringen. Also, wenn man das jetzt zusammenfasst, das Problem in Korinth war folgendes, ihr Konzept der Umsetzung ihres Wissens oder ihrer Freiheit war total individualisiert, egoistisch. Es geht darum, ich habe Recht und was ich theologisch erkannt habe, kann ich auch tun. Und wenn der andere das noch nicht so sieht, ist das das Problem des anderen. Da muss der damit leben. Ist das nachzuvollziehen? So ähnlich denke ich auch manchmal. Und das ist falsch, wenn man so egoistisch ohne Rücksicht auf Verluste denkt. Paulus sagt, christliche Freiheit bedeutet, dass ich meiner Freiheit um das Wohl des anderen willen absagen kann, wenn es nötig ist. Wenn es darum geht, dass das für den anderen einen Schaden anrichten wird, habe ich die Freiheit, davon abzusehen, das nicht zu tun. Also das Kriterium ist für Paulus, trägt das, was ich tue, zum Wohl des anderen bei? Ist es zum Wohl der Gemeinde? Oder ist es ein Schaden für die Gemeinde? Dann erklärt er ihnen das, er sagt in Kapitel 9 dann, ich mache das genauso, auch wenn ich bei euch bin. In Kapitel 9 sagt er, wenn man zu euch, als ich zu euch kam und euch das Evangelium gepredigt hatte, habe ich das Recht, eigentlich Geld von euch zu nehmen. Das machten alle Philosophen damals, die umherwanderten, die sogenannten Wanderprediger, Wanderphilosophen, die haben davon gelebt und Geld dafür bekommen. Und Paulus sagt, ich hatte genau das gleiche Recht. Aber sagt er, um euretwillen habe ich darauf verzichtet, in Vers 12. Wenn andere dieses Recht bei euch haben oder umsetzen, wieso dann wir nicht erst recht? Dennoch haben wir von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern nehmen alles auf uns, um dem Evangelium von Christus ja keinen Stein in den Weg zu legen. Also das Kriterium ist hier wiederum der andere, in diesem Fall das Evangelium. Ich möchte dem Evangelium keinen Stein in den Weg legen, sagt Paulus. Deshalb verzichte ich auf das, was mir eigentlich zusteht. Und weiter in Kapitel 9 erklärt er es ihnen dann noch einmal, dass er, wenn er bei anderen Leuten ist, aus anderen Kulturen, sich ihnen anpasst. Wenn er bei den Juden ist, verhält er sich wie ein Jude. Wenn er bei den Griechen ist, verhält er sich wie ein Grieche. Er sagt dann hier in Kapitel 9, lese ich mal kurz, Vers 19. Denn weil ich frei bin gegenüber allen, habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden. Das heißt also, wenn er bei den Juden ist, wird er den Sabbat einhalten, dann wird er kein Götzenopferfleisch essen, weil die Juden das nicht essen durften, dann verhält er sich wie ein Jude, obwohl er theologisch korrekt das Recht hatte, dieses Fleisch zu essen. Und er musste auch den Sabbat nicht halten, weil er Christ war. Aber er sagt, wenn ich bei den Juden bin, verhalte ich mich wie ein Jude. Vers 21, denen ohne Gesetz aber, das sind die Griechen, bin ich geworden wie einer ohne Gesetz. Also bei den Griechen hat Paulus nicht unbedingt den Sabbat eingehalten. Und da hat er munter von diesem Fleisch gegessen, weil er wusste, für die ist das kein Problem, also kann ich das machen. Aber das Kriterium ist immer wieder, was dient dem anderen? Was dient dem Juden, um ihn zu gewinnen? Was dient dem Griechen, um ihn zu gewinnen? Und Vers 22, den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, um den Schwachen zu gewinnen. Also das Kriterium ist, wie kann ich andere Menschen gewinnen? Davon hängt es ab, wie ich meine Freiheit als Christ auslebe. Und er schließt dann in Kapitel 10 mit zwei Anweisungen. Vielleicht kannst du weiterschalten auf Kapitel 10. Danke. In Kapitel 10 sagt er dann noch einmal, wenn du bei dir zu Hause bist und dieses Fleisch essen möchtest, ist überhaupt kein Problem. Es ist dein Haus, du kannst so viel von dem Fleisch essen, wie du willst. Der Grund dafür ist, Kapitel 10, Vers 26, denn des Herrn ist die Erde und alles, was sie erfüllt. Alles, was auf der Erde ist, kann gegessen werden und genossen werden. Bist du zu Besuch bei jemand anderem, und da erklärt er nochmal in Kapitel 10, einer, der nicht Christ ist, und er setzt dieses Fleisch vor zu essen, sagt er zunächst, iss, ohne zu fragen, wo das Fleisch herkommt. Aber wenn der dir sagt, dass das Götzenopferfleisch ist, dann enthalte dich, um für den anderen kein Anstoß zu sein. Also es geht immer wieder, durch die ganzen drei Kapitel wird es deutlich, das Kriterium für meine Freiheit ist der andere. Das bin nicht ich. Also wie wir schon gesagt haben, meine Freiheit als Christ in diesen drei Kapiteln hängt davon ab, ob es für die anderen, mit denen ich zu tun habe, dienlich oder fördernd ist. Und es hängt nicht davon ab, ob ich theologisch recht habe. Wie gesagt, die Gemeinschaft mit anderen, die Gemeinschaft als Gemeinde ist wichtiger, hat einen höheren Stellenwert als meine persönliche Überzeugung. Eine persönliche Frage dann jetzt, wie wenden wir diese drei Kapitel für uns persönlich heute im 21. Jahrhundert an? Das wurde ja geschrieben vor 2000 Jahren. Hatte mit Götzenopferfleisch zu tun, das gibt's heute nicht mehr. Aber dieses Prinzip, auf den anderen Rücksicht zu nehmen, das ist heute noch genauso gültig. Den Nächsten zu lieben wie sich selbst. In welchem Bereich muss ich vielleicht Rücksicht nehmen auf andere? Um meine Überzeugung zurückstecken, damit es andere zu Jesus hinzieht? Ist es das Ziel meines Lebens, dass ich für andere gewinnend sein möchte mit meinem Lebensstil? Möchte ich andere für Jesus gewinnen? Dann muss ich mir die Frage stellen, dient mein Lebensstil oder das, was ich sage, dazu, dass andere gewonnen werden? Ist das kohärent, was ich sage und was ich lebe? Wie kann ich es machen, dass ich kein Hindernis für andere bin, sondern für sie gewinnend bin? Und bin ich bereit, auf mein Recht zu verzichten für das Wohl der Gemeinde? Wenn es um die Gemeinde geht, bin ich dann bereit, auf meine theologischen Rechte zu verzichten, um andere für Jesus zu gewinnen? Wie kann man das jetzt für uns konkret anwenden, hier in der Gemeinde in Pferden? Wo bist du vielleicht ein Stolperstein für ein anderes Gemeindemitglied? Vielleicht dadurch, dass du unbedingt etwas umsetzen willst und der andere sieht das als etwas nicht Korrektes an. Nehmen wir mal an, du hast theologisch korrekt, du hast theologisch recht. Was du machen willst, ist theologisch richtig. Nach diesem Bibeltext müsstest du eigentlich Rücksicht auf den anderen nehmen und erst einmal deine theologische korrekte Überzeugung zurückstecken, um das Wohl des anderen willen. In welchem Bereich bin ich vielleicht ein Stolperstein für einen Bruder oder für eine Schwester? Wie kann ich es schaffen, dass ich den Schwachen ein Schwacher werde, um sie für Christus zu gewinnen? Wie kann ich es schaffen, meinen Nachbarn für Jesus zu gewinnen? Wo muss ich meinen Lebensstil ändern, damit mein Lebensstil wirklich anziehend und einladend ist, damit andere für Christus gewonnen werden? Wie kann man dieses Prinzip im Bereich der Musik umsetzen, in der Gemeinde? Da gibt es eine Richtung, in fast allen Gemeinden ist das so, die sagen, wir brauchen nur noch die jüngeren Lieder, das sind die richtigen Lieder. Und dann gibt es die andere Richtung, die sagt, wir brauchen die älteren Lieder. Wenn die älteren Lieder nicht mehr gesungen werden, komme ich nicht mehr. Wenn die jüngeren Lieder nicht gesungen werden, dann kommen die jüngeren nicht. Wie kann man denn in diesem Kontext dieses Prinzip anwenden? Nehmen wir mal an, beide Lieder haben einen theologisch korrekten Inhalt. Also beide haben das Recht, dieses Lieder zu singen. Müsste dann nicht einfach die ältere Generation bereit sein und auch die jüngere Generation bereit sein, ein Stück aufeinander zuzugehen und die Älteren zu ertragen oder auch die Jüngeren zu ertragen, um dieses Prinzip umzusetzen, um das Wohl der Gemeinde willen, damit die Gemeinde als Ganzes wachsen kann und sowohl Ältere als auch Jüngere erreichen kann. Wo gibt es vielleicht einen Bruder oder eine Schwester, die du verletzt hast durch dein Verhalten? Vielleicht ein richtiges, theologisch richtiges Verhalten, aber hast ihn trotzdem verletzt durch die Art und Weise, wie du das umgesetzt hast. Wenn das so ist, möchte ich dich einladen, in der nächsten Woche zu diesem Bruder, zu dieser Schwester hinzugehen und um Vergebung zu bitten, dich mit ihm zu versöhnen. Welchen konkreten Schritt möchtest du tun, um das in der nächsten Woche umzusetzen? Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr als Gemeinde das umsetzen könnt, dass dieses, das christliche, das Verhalten als Christ oder meine Freiheit als Christ hängt davon ab, ob das für den anderen dienlich oder fördernd ist. Dass das immer wieder neu mein Kriterium wird, der andere, nicht ich selber. In der Gemeinde geht es eigentlich nicht um mich, sondern in der Gemeinde geht es um den anderen, damit der andere gewonnen wird, damit es für den anderen dienlich und fördernd ist. Amen.